Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
Fake News, alternative Fakten, Lügenpresse, Corona-Skeptiker, Wahlbetrug, Verschwörungsglauben, Faktencheck. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Drehbühne, unserem wöchentlichen Theaterpodcast live on tape aus dem Stadttheater Schaffhausen. Mein Name ist Jens Lamparter und ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute einen der spannendsten Comedians und Kabarettisten unserer Zeit vorstellen zu dürfen. Und Sie haben es an den Begriffen gehört, die ich Ihnen vorhin kurz reingeworfen habe in diesen heutigen Podcast. Es geht um Themen, wie sie aktueller nicht sein können. Und um diese Begriffe und generell um unseren Umgang mit Fakten und Fakes, Wahrheit und Betrug, Aufrichtigkeit und Lüge, Authentizität und Kunst, Künstlichkeit soll es heute gehen. Nicht nur im politischen und gesellschaftlichen Kontext, sondern auch im ganz persönlichen und im privaten Bereich. Wo beginnt denn ein Fake? Beim Fotofilter in unserem iPhone? Bei der Gestaltung unseres Facebook-Profils? Und welchen Wert hat Authentizität, hat das Echte, das Wahrhaftige in der Aufmerksamkeitsökonomie unserer Zeit? Wie betrügen wir uns vielleicht täglich selbst, wenngleich wir natürlich immer wieder auf die große politische Bühne schauen und dort nach den Fakes und den Lügen suchen? Mein Gast ist ein wahrhafter Tausendsasser unserer Medienwelt. Er ist Politikwissenschaftler und Kabarettist, eine seltene und interessante Kombination. Und kaum einer verfolgt die Entwicklungen in Politik und Gesellschaft so genau und gleichzeitig so augenzwinkernd und messerscharf wie er. Kaum einer bewegt sich so souverän wie er, wie der Hecht durch den Karpfenteich der sozialen Netzwerke. Sein neues Programm heißt, wie gesagt, Fake Me Happy. Und am besten stellt er sich Ihnen gleich selbst kurz vor.
Unser Gast der Woche.
Ich bin Michael Elsner, Zuger Kabarettist, Satiriker. Ich würde sagen, ich habe angefangen mit Comedy an der Kante in Zug. Ein guter Kollege von mir hatte eine Videokamera und wir haben miteinander kurze Sketch gefilmt, die der Klasse zeigt. Und irgendwann hat uns die Klasse an der Talentshow angemeldet und dort habe ich eine Parodie gemacht, glaube ich, über den Rektor und über das Klauen in der Mensa habe ich ein Stand-up gemacht und danach habe ich ja dann angefangen auf Tour zu gehen mit sehr kurzem Programm und dann wirklich abendfüllenden Soloprogramm in der Schweiz, Deutschland, ab und zu in New York und was soll ich sagen, wenn ich frei habe, mache ich sehr gerne einfach gar nichts, aber ich finde es verdammt schwierig.
Ja, zum letzten Jahr kommen wir sicherlich gleich. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich gehe ein bisschen ins Detail zu deinen Programmen. Also du hast auch noch nicht gesagt, dass du Politikwissenschaft studiert hast an der Uni in Zürich. Das finde ich immer sehr spannend. Dein erstes Programm hieß Copy-Paste. Das hast du ab 2009 gespielt. Dann kam Stimmbruch, dann kam Schlaraffenland, ein Programm, was du auch in Deutschland gespielt hast, wo es auch um Deutsche in der Schweiz geht. Das ist mir leider entgangen, das wäre wahrscheinlich noch spannend gewesen für mich. Und mit deinem.
Ja, es ist quasi immer Schlaraffenland, ja. Schlaraffenland ist immer an dem Ort, wo man gerade nicht ist, oder?
Ah, the grass is always greener on the other side, sozusagen.
Yes.
Genau. Und mit deinem letzten, dritten Soloprogramm Mediengeil warst du 2017 bis 2019 in der Schweiz und in Deutschland unterwegs, unter anderem auch bei uns im Stadttheater. Aber nicht nur auf der Bühne, auch im Fernsehen sieht man dich regelmäßig. Bis letztes Jahr, 2019, hast du im SRF das Late Update, die Satire-Sendung Late Update, moderiert, die das aktuelle politische Geschehen auf die Schippe genommen hat, verschiedene lustige Kunstfiguren kreiert hat. Da kommen wir nachher noch dazu. Und außerdem bist du jetzt auch auf YouTube aktiv, insbesondere mit diesen Pro- und Contra-Interviews, die du machst zu kommenden Volksabstimmungen. Auch dazu später. Das sind die offenkundigen Fakten deiner Biografie. Wir reden aber auch über Fakes. Also können wir jetzt noch einstreuen, dass du einen Ehrendoktor der University of Harvard hast für Satire. Und willst du sonst noch einen Fake erfinden für deine Biografie?
Nein, ich finde, Ehrendoktor habe ich im Fall noch nie dran gedacht, aber finde ich Gott, das macht sich gut. Also meine Eltern werden sicher Freude haben, wenn ich ihnen das verliere.
In Satirologie zum Beispiel, sehr
genau.
Schöner. Genau. Gut, bevor wir jetzt aber ins Thema reinkommen und zu deinem neuen Programm kommen, wollen wir dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz persönlich vorstellen. Und dazu stellen wir jedem unserer Gäste unsere sogenannten Gretchenfragen.
Die Gretchenfrage.
Zeitreise. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du sein?
Heißt Theatergeschichte irgendeine Person, die einfach schon mal auf einer Bühne gestanden ist oder etwas geschrieben hat?
Irgendjemand aus der Theater-, Kultur-, Literaturgeschichte, irgendjemand.
Ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der mega, mega weit zurückgeht. Mich interessiert vor allem das, was aktuell läuft. Vielleicht ein bisschen früher. Ich würde eigentlich gerne zurückgehen. Ich würde mal einen Tag verbringen als Woody Allen, wo er noch Stand-up gemacht hat in New York auf der Bühne. Und vor allem, weil es einer ist, der jetzt halt nicht Theater schreibt, aber eigentlich jedes Jahr einen neuen Film schreibt und rausbringt. Und ich finde es unglaublich, wenn er das schafft. Und sonst, wenn man sagt, vielleicht auch sonst Theater, vielleicht Theater würde ich sagen, momentan das Aktuelle würde mich interessieren, einen Tag als Lars Eidinger verbringen.
Das ist auch spannend, ja, sehr interessante Auswahl. Zweite Frage, im Erdboden versinken, was war der peinlichste, schlimmste, unglücklichste Moment in deiner Bühnenlaufbahn?
Hui, ich denke eigentlich nicht so in absoluter Kategorie, also das Beste, das Schlechteste, das Peinlichste.
Weißt du, wir suchen einfach immer schöne Anekdoten.
Ja, sagen wir, grundsätzlich finde ich fast alles, was ich gemacht habe, also etwa 3 Jahre später, irgendwie ein bisschen peinlich. Sonst, was jetzt vielleicht nicht ultimativ peinlich war, aber einfach eine schöne Panne war, ich tue eigentlich vor dem Auftritt tue ich mich eigentlich immer einlesen mit der Lokalzeitung, um zu schauen, was so läuft in der Region. Und ich bin vor einiger Zeit in einer Mehrzweckhalle auftreten und dann während der Vorstellung, plötzlich in so einem wirklich ruhigen Moment, kracht einfach in der Mitte vom Publikum ein Stuhl zusammen. Die Person, die drauf ist, natürlich am Boden. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Person, die drauf gesessen ist, der Gemeinderat war, der verantwortlich war dafür, dass man die Mehrzweckhalle renovieren würde. Er das aber nicht wollte. Sprich, das ist der Running Gag geworden vom ganzen Abend. Und glaub, meines Wissens haben sie mir dann mal geschrieben, die Halle sei dann 2 Jahre später noch renoviert worden, unter Leitung des Gemeinderats.
Ah, sehr gut. Das heißt, du hast es dann wirklich gerade direkt eingebaut und bist immer wieder drauf zurückgekommen in der Show, oder?
Das finde ich eigentlich immer schön. Das Schönste. Also ich habe mein Programm dabei, wo ich vorbereitet habe, aber ich finde es eigentlich grossartig, wenn am Abend selber auch noch Sachen passieren. Also ich frage gerne die Leute ein bisschen aus. Ich will nicht einfach nur Namen und Vornamen wissen, sondern ich frage sie wirklich so, was haben sie heute erlebt, was machen sie von Beruf, und nimm dann vielleicht so eine Geschichte von jemandem in der ersten Reihe Platz 5 und redet dann später noch mit jemandem in der zweiten Reihe Platz 3 und dann noch mit jemandem in der Mitte. Und das Ziel ist eigentlich, wie die Geschichten der einzelnen Leute so zusammenzuhängen im Verlauf des Abends, dass am Schluss alle Leute das Gefühl haben, hey, die gehören zum Programm, das ist abgesprochen.
Ja, es ist dann auch so das Gefühl von einem abgenudelten Programm, sondern von einem Service, einem ganz persönlichen Service, den man dann bietet sozusagen als Kabarettist. Kommen wir zu unserer letzten Gretchenfrage, die lautet, verweile doch, du bist so schön. Was war die bisher unvergesslichste, schönste und beste, das Highlight, der schönste Moment in deiner Bühnenlaufbahn, wenn es da eins rauszupicken gibt?
Es sind schon das, was ich vorher eigentlich gesagt habe, immer wieder die Momente, wenn ich merke, dass sich plötzlich im Verlauf des Abends die Geschichten von den einzelnen Zuschauerinnen und Zuschauern, die man nicht hätte kennen können vorher, sich irgendwie auf wundervolle Art miteinander verbindet. Das sind Momente, die mich berühren. Und ich würde sagen, wenn ich das erste Mal Zugabe aus dem jetzt aktuellen Programm vor Publikum gespielt habe, dort haben die Leute gelacht und gleichzeitig gebrüllt und Tränen in den Augen gehabt. Das hat mich extrem berührt.
Ah, toll, toll. Ja, du hast vorhin gesagt, wenn du nicht auf der Bühne stehst, machst du gern gar nichts. Das ist jetzt natürlich, steige ich gerade ein mit einer etwas schwierigen Frage vielleicht. Das letzte Jahr ist ja vor allem für mit Nichtstun oder Wenigtun und quasi fast einem Berufsverbot gleichzusetzen gewesen für unsere Zunft, für die Zunft der Kabarettisten, Schauspieler, Künstler. Wie hast du das letzte Jahr verbracht? Wie geht es dir momentan? Und dein Programm existiert ja schon eine ganze Zeit. Du hast es im Sommer jetzt rausgebracht. Aber wie war für dich das letzte Jahr? Hast du ganz viele neue Kochrezepte entdeckt oder hast du an Sachen geschrieben? Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dir so geht.
Stimmt, das ist mittlerweile eigentlich so eine Frage geworden, die man fast nicht mehr stellen darf. Nur so, du, wie geht's eigentlich? Also darf ich fragen? Also, ich würde jetzt mal sagen, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr über die ganze C-Sache zu reden. Also jetzt mal abgesehen von dieser ganzen C-Sache mit allem Verschiebungsschissel und dem finanziellen Fiasko, geht es mir wirklich gut. Ich habe so ein bisschen eine Morgenroutine entwickelt, wo ich eigentlich in den Morgen aufstehe, Sport
mache. Das ist schon mal gut.
Meditiere und dann jeden Tag an neue Stand-up-Bits schreiben. Und das macht extrem Spass. So wie einfach in Themen einzutauchen, wo ich vor kurzem eigentlich noch gar nicht gedacht habe, dass sie mich beschäftigen. Also jeden Tag Comedy schreiben. Und ich habe mir ein kleines Träumchen verwirklicht und habe angefangen, Schlagzeug zu spielen.
Sehr schön. Integrierst du das dann irgendwann auch in einem neuen Programm oder ist es so weit noch nicht?
Nein, das ist mir wirklich, es ist eigentlich für mich persönlich, weil ich habe, als kleiner Bub ist das mein grosser Traum gewesen, Schlagzeug spielen. Also ich weiß nicht, wie das in Schaffhausen ist, aber zum Beispiel dort, wo ich aufgewachsen bin, hat es so einen Obi gegeben, wo alle Schülerinnen und Schüler, nachdem sie Blockflöte gelernt haben, haben können einen Obi lang durch die Musikschule durchlaufen und durch das Schulhaus durchlaufen und bei jedem Musiklehrer, bei jeder Musiklehrerin die Instrumente ausprobieren, zum herauszufinden, was sie machen wollen. Und ich habe von Anfang an gewusst, mein Vater gesagt, schau, wir gehen in die Turnhalle zum Herrn Völmi, weil der ist Perkussionist, Schlagzeuger, dort will ich her. Und er hat so gefunden, nein, also der Schlagzeug ist zu laut, kommt uns nicht ins Haus rein.
Die Horrorvorstellung aller Eltern.
Genau, aber sie haben dann gefunden, Michael, anstatt Schlagzeug, Klarinette, das ist doch ein Instrument für dich. Und darum habe ich Klarinette gelernt, habe dann relativ zackig probiert zu wechseln, auch so ein bisschen zum Klezmermusik spielen, weil mir die viel mehr taugt hat. Und dann habe ich, sobald ich durfte, einen Nebenjob anfangen, habe ich angefangen, Werbung zu vertragen, um Geld zusammenzusammeln, um mir können ein Saxophon kaufen. Dort kommt der Connex zu Deutschland, wie natürlich kurz auf Konstanz über das Schlagzeug kaufen, dass ich es mit der Mehrwertsteuer quasi ein bisschen günstiger bekommen habe. Ich habe wirklich gerade Schüsse gelangt mit dem Geld. So. Und dann habe ich ein Saxophon gespielt, über viele Jahre auch Jazz- und Funkbands, und das hat mega Spass gemacht. Aber das Schlagzeug ist einfach immer irgendwo wie, einfach noch so, es hat irgendwo so geschwebt. Und jetzt, wo ich gemerkt habe, habe ich sehr viel Zeit und ja, irgendwie einfach auch Bock, wieder etwas Neues zu lernen. Und ich fand, also komm, ich stelle mir ein Schlagzeug in die Wohnung.
Wie ist es denn, wenn man so eine lange Zeit hat ohne Live-Auftritte und dann geht es plötzlich wieder los auf der Bühne? Ist es wie bei einem Sportler, dass man sagt, oh, jetzt muss ich aber noch irgendwie trainieren. Ich bin nicht so wach, ich bin nicht so fit, wie ich, wenn ich in der Tournee drin bin, in der Routine mit 2-3 Vorstellungen jede Woche. Musstest du jetzt, wo du dein neues Programm eingespielt hast im Sommer, musstest du quasi dich wieder wettkampftauglich machen oder wie ist das?
Ich finde wirklich, das ist etwas vom Krassesten, was momentan ist, was man, glaube ich, auch unterschätzt. Das Auftreten vor Leuten finde ich natürlich, es ist ein Handwerk, wo man eigentlich immer wieder trainieren sollte. Es ist wie so ein Muskel, wenn man es zu lange nicht macht, dann verliert man ganz viel, also ganz viel Intuition. Und es ist wirklich etwas von dem, was ich momentan eigentlich am tragischsten finde. Also ich kann neue Sachen schreiben, aber ich kann die Sachen nicht mit dem Publikum zusammen besser machen.
Geht es dir mit den Parodien auch so, dass du sagst, oh, jetzt ist mir der Federer komplett verrutscht, weil ich den einfach ein halbes Jahr lang nicht mehr gemacht habe? Oder kannst du den einfach abrufen?
Oh nein, das ist überhaupt kein Problem. Also da ist so tief drin. Also das ist unglaublich. Da bringe ich nicht mehr weg. Also bei der Parodie ist es überhaupt kein Sache, weil die kommen eh aus mir raus, auch wenn ich, ich weiß nicht, so mit einem Kollegen rede oder wir besprechen irgendwie eine Bundesratssitzung, dann ist wie klar, dass auch kurz noch der
ich bin Bundespräsident. Warum? Ich weiß nicht.
Also der kommt irgendwie eh einfach raus, wie es mich einfach Spass macht, so umzuspielen.
In deinen ersten Programmen waren die Parodien sehr viel wichtiger, als sie es im letzten Programm sind, habe ich zumindest den Eindruck. Und um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die deine Programme vielleicht nicht gesehen haben oder sie einfach nochmal hören wollen, einen Eindruck davon zu verschaffen, hören wir einen ganz kurzen Auszug aus deinem ersten Programm Copy-Paste.
Wir wollen nicht grübeln, aber vielleicht mal ein bisschen hinter die Fassade gespienzeln vom Roger Federer. Was bedeutet euch das Klima ganz persönlich?
Ja, man, das ist ganz klar, oder? Also, man kann es nicht groß darauf an, ob es im Hotelzimmer ein bisschen wärmer ist oder ein bisschen kälter, oder? Also von dem her. Man könnte ganz gut auch ohne Klima leben, oder? Also, ja, von mir aus kann man das Klima auch abschaffen.
So, das waren Kurt Eschbacher und Roger Federer zum Thema Klima. Und neben diesen Parodien hast du aber auch immer so Stereotype, lustige Klischeefiguren gehabt, wie der Besic-Bostic, oder wie hieß der noch?
Bostic-Besic,
genau. Den hören wir uns auch noch ganz kurz an.
Da kommt so alte Schachtel. Schlepp den Heidi ins Deutschland raus. Ins Deutschland. Hallo.
Ja, Michael, Blast from the Past. Wie hört sich das an für dich oder wie fühlt sich das an, dieses Programm jetzt nochmal so zu hören?
Ich habe das vor wirklich Ewigkeiten nicht mehr gehört. Also wirklich, ich meine, ich gehe mit dem auf Tour und dann bin ich noch im Schnitt zum DVD machen und nachher schaue ich mir die Sachen nie mehr an. Es wirklich sind Stimmen aus der Vergangenheit, muss ich schon sagen. Also ich musste schon kurz schmunzeln bei der einen Parodiennummer, weil ich selber vergessen habe, dass die das mal so gesagt haben. Und ja, der Bostic ist wirklich eine Nummer von Anfangs Nullerjahr, also so aus meiner Teenagerzeit.
Ich habe den Eindruck, dass in deinem aktuellen Programm das Politische und auch so diese politische Analyse ein bisschen stärker gewichtet worden ist. Also die ersten Programme waren ja schon eher so Typenrevue und so auch in dem Groove von den Nullerjahren. Jetzt ist ja unsere Gegenwart auch ein bisschen ernster. Stimmt das so? Ist das eine richtige Einschätzung, dass das Politische bei dir jetzt ein stärkeres Gewicht bekommen hat oder war das schon immer da?
Vielleicht nimmt man es stärker wahr oder ich schaffe es vielleicht anders raus. Sagen wir so, bei mir sage ich so, dass ich finde, jede Nummer hat einen gesellschaftspolitischen Hintergrund. Das ist mir eigentlich wichtig oder ist auch das, was mich interessiert. Aber es ist mir auch wirklich jedes Mal ein grosses Anliegen, egal ob man jetzt Comedy oder Kabarett oder Satire macht, in erster Linie ist es wichtig, dass die Leute lachen können. Weil sonst ist es kein Kabarett, sondern ein Vortrag. Und ich rede eigentlich in all meinen Nummern über gesellschaftspolitische, relevante Themen. Aber was ich halt wirklich nicht mag, ist so Zeigefinger-Kabarett. Und was ich auch nicht mag, ist ein Gesinnungsapplaus. Also quasi ein Kabarettist sagt einen wahren, aber unlustigen Satz und die Leute stimmen mit Applaus dann zu. Ich sehe mich eher so in der Tradition der amerikanischen Satire. Die sind verspielt und lustig und machen trotzdem eine Aussage. Aber es ist halt nicht aufgedrückt. Es ist subtiler und die Leute, die wollen, die erkennen jedes Mal die Aussage von einer Nummer.
Also ich bin enorm gespannt, was dein neues Programm angeht, gerade mit dem Titel Fake Me Happy und dieser Medienwelt, die du da auch reinholst in das Programm. Und auch, weil ich natürlich verfolgt habe, was du im Fernsehen und auf Social Media gemacht hast. Du hast ja gerade gesprochen über amerikanische Kabarettisten. Ich selber schaue zum Beispiel wahnsinnig gern John Oliver, Last Week Tonight. Und ich denke, du informierst dich da natürlich auch, schaust dir solche Vorbilder auch an. Late Update, das war ja so ein Schweizer Versuch, die Heute-Show oder Formate wie Last Week Tonight im Schweizer Fernsehen zu machen. Ganz tolle Sachen sind da entstanden mit Renato Kaiser, mit Patti Basler und anderen Kollegen. Auch verrückte Figuren wie dieser Frank-Walter Froschmeier, ein deutscher Reporter, der die ganzen Parteivorsitzenden interviewt hat. Und dann gab es ja noch das Löwra-Gate oder mit der...
mit der Ronja Jansen, meinst
du? Ronja Jansen, ganz genau. Da gab es ja noch da musstest du dich, glaube ich, nochmal entschuldigen, weil deine Figur, der Froschmeier, einen sexistischen Spruch gemacht hat, musste sich der Kabarettist für den Spruch der Figur entschuldigen. Das war auch eine sehr spannende Debatte. wahrscheinlich nicht deswegen, aber leider hat dann das SRF die Sendung im November 2019 eingestellt, ist auch in den Medien recht kontrovers diskutiert worden und du warst mitten in der Vorbereitung für dein neues Programm. Hat das dein Programm auch beeinflusst oder wie sind die Erfahrungen von dem Fernsehen, von dieser Late-Update-Show ins neue Programm geflossen?
Ich habe es extrem geschätzt, jetzt beim neuen Programm wieder mein eigener Chef zu sein. Also nicht verschiedene verantwortliche Vorgesetzte zu haben, die sich zum Teil mit ihren Ansichten und Wünschen total widersprechen. Also das hat extrem geholfen, einfach so zu wissen, schau, hey, ich kann es so machen, wie ich gerne möchte. Und ich kann das auf der Bühne sagen, was mir wichtig ist und auf die Art, wie ich es gerne möchte. Und das ist wie so auch sehr befreiend gewesen. Also zu erleben, das haben viele Leute nach der Premiere gesagt, so, wow, es ist mega toll, dich wieder zu spüren oder wieder zu merken, auch, hey, du musst jetzt nicht irgendetwas sagen, was du eigentlich gar nicht willst, so sagen. Es ist auch etwas, was ich bei diesen satirische Clips jetzt, wo ich online momentan mache, extrem schätze, dass ich wieder einfach ich kann sagen, was ich will machen oder sagen. Es ist so, das Absurde ist eigentlich, dass ein Late Update ja auch entstanden ist, weil sie vom Fernsehen die Clips online gesehen haben, die ich schon so ein paar Jahre mache und gefunden haben, wir wollten gerne auch so etwas haben, wo wir es dann aber beim Fernsehen gemacht haben, ist einfach von so vielen Orten quasi reingeredet wurde, dass am Schluss einfach ganz anders rausgekommen sind, als ich sie eigentlich mir mal gedacht habe.
Ja, die Ironie von der Geschichte, ich kann das vielleicht sagen, als kritischer und nicht involvierter Beobachter, die Ironie von der Geschichte ist ja, dass Deauville Late Night, das ja weiterhin läuft und auch ein sehr gutes Format ist, wo ja unter anderem auch Gabriel Vetter, den wir in Schaffhausen ja hier sehr gut kennen, immer wieder involviert ist, dass das weiterläuft und aber nicht vom SRF selbst produziert ist und das SRF selbst ja Late Update gemacht hat und das dann ausgerechnet fallen ließ, ich finde es sehr schade. Aber wir können eben ähnliche Dinge von dir und mit einer anderen Freiheit vielleicht auch jetzt auch in Social Media genießen. Jetzt kommen wir aber zu einem kleinen Auszug aus deiner aktuellen Arbeit. Das ist sogar ein Clip, den du für Deauville gemacht hast. Und zwar geht es da um eine Mediation im aktuellen Bundesrat. Die drei Mitglieder des Bundesrats, Guy Parmelin, der war ja vorhin noch kurz in unserem Gespräch, ist ja kurz reingeschneit, Ueli Maurer und Alain Berset diskutieren darüber, wie sie die Corona-Schutzmaßnahmen einhalten wollen. Hören Sie selbst.
Herzlich willkommen da zu dieser Mediation. Alain, erzähl, was ist das Problem? Oh, weißt du, Moritz, ich muss ehrlich sagen, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht mit Ueli Maurer und Guy Parmelin. No, sie weigern sich, vor die Sitzung die Hände zu waschen. Ja, also, das ist ja, also, na, Ueli, stimmt das?
Also, mit Abstand halten habe ich überhaupt kein Problem. Vor allem nicht zu der SP. Ja, aber das ewige Pfotenwaschen, du, ich sag dir, wir wachsen schon langsam Schwimmhütte. Guy, sag doch auch mal etwas zu diesen vielen Vorschriften.
Warum? Ah, ja, ich bin Bundesrat, ja, ich weiß nicht, welche Vorschrift?
Das wegen dem Handwaschen.
Ah, oui, oui, ja, pardon, ich wasche sofort, vielleicht.
No, siehst du, es funktioniert nicht. Er hat vermutlich wieder zu viel Desinfektionsmittel getrunken. Aber er sollte es nicht trinken, er muss es reiben.
Oh, allerdings reibe ich jetzt aber auch gerade eins. Wegen dir haben wir schliesslich den ganzen Schlamassel, du linker Koronist.
Also jetzt ruhig bleiben. Also können wir uns wenigstens darauf einigen, dass wir etwas gegen die Pandemie machen müssen?
Aber sicher nichts, wo uns die ganze Wirtschaft abwürgt. Gell, Guy?
Oui, oui, ja, ja. Ich würde sehr gerne wieder einmal Wein trinken in der Wirtschaft, weil ja, es wirkt etwas wegen des Desinfektionsmittel.
No, siehst du, es funktioniert nicht. Oh, Guy, du musst wirklich aufpassen.
Oui, oui, ja, ich muss aufpassen. Ja, ja. Alain, als du im Frühling zusammen mit Daniel Koch die neuesten Zahlen von die Berge präsentiert hast, ich hatte immer Angst, dass ich das auch bekomme. Also nicht Corona, aber das Haarausfall.
Also ich find's lustig.
Also Uli, also das tönt jetzt also schon ein bisschen krank. Also ich glaube, du wärst gescheiter nicht zu dieser Mediation gekommen, sondern daheim geblieben.
Also ob ich krank bin oder nicht, das geht der Staat gar nicht an. Gell, Guy?
Oui, oui, das unterliegt dem Schweizer Krankgeheimnis.
Na, jetzt hört aber alles auf. Dann siehst du, es funktioniert nicht. Es ist wirklich... hier kommt Viola am Herd von das Militär. Viola, sag, wie können wir diese beiden Alten vor sich selbst schützen?
Hier, ja, präzise, das ist ein höherer Gückeli-Münchi mit dem Coronavirus, aber du, im Notfall, da kannst du immer noch mit der Armee reinfahren, all die alten unverantwortlichen Schrumpelgamschi und Chamichatina. Halt mich ab.
Was hat sie gesagt? Sie will. Es tut mir leid, Moritz, wir haben sie auch noch nie verstanden. Ja, es tut mir also nicht die Einzige, die man da innen nicht versteht. Also nachher machen das doch allein, ich gehe heim.
Der Moritz hat recht, wir gehen gescheiter alle heim. Wir sollen schließlich alle unnötigen Kontakte vermeiden. Gell, Guy?
Oui, oui, ja, alle, die Einigung unserer Mediation ist, es gibt keine neuen Soforthilfen von mir. Dafür, als Bundespräsident, ich wasche ab sofort meine Hände in Unschuld.
Ja, dann aber, gute Nacht.
Die Nummer habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen einfach aus aktuellem Anlass gemacht, wo ich einfach gefunden habe, so Ende 2020, hey, was... Nach dem Lob, das der Bundesrat erfahren hat im Frühling, war gegen Ende 2020 recht Chaos gewesen. Und ich habe gefunden, das muss man irgendwie probieren darstellen. Und wir sehen ja alle nicht in die Bundesratssitzungen rein. Und habe gefunden, ich mit meinen Mitteln kann zumindest zeigen, wie es wahrscheinlich war in so einer Sitzung.
Du hast ja inzwischen, habe ich gehört, den Gesamtbundesrat kannst du inzwischen parodieren. Wer ist denn da am schwierigsten zu parodieren und wer am einfachsten?
Ja, es war ein Lockdown-Projekt, weil ich einfach gefunden habe, so 7 Leute, jetzt habe ich Zeit. Am schwierigsten zu machen, für mich zumindest, ist Viola Amherd. Weil ich selber, ich habe wirklich überhaupt kein bisschen Walliserdeutsch. Das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, weil ich als Kind, als Teenager nie wirklich im Wallis in der Ferien war. Ich habe den Dialekt wie nie wirklich so können, aufsaugen. Ich musste nach einem Weg suchen, dass ich die Viola Amherd kann parodieren, ohne ein Wort Walliserdeutsch zu können.
Wie näherst du dich dem an? Machst du das vor allem über den Klang der Sprache oder guckst du dir auch an, wie ist die Körperhaltung, wie bewegt der oder diejenige sein Gesicht, wie ist die Mimik, also so einen Sprachklang und auch so eine Modulation richtig nachempfinden zu können. Wie geht man da vor?
Also eine Parodie, das ist eigentlich schon immer so gewesen, früher auch an der Uni, wenn ich Professor oder so parodiert habe. Eine Parodie entsteht mir eigentlich immer, wenn ich etwas zu viel, zu häufig, zu lang gesehen habe. Dann ist es wie so eine Art, wie ich oder mein Körper sich dagegen wehrt, ist, ich fange die Person an von nachzumachen, wo mich halt so ein bisschen aufregt. Sprich, jetzt, weil ich all die Bundesratskonferenzen immer geschaut habe, ist es wie klar gewesen, irgendwann ist, ich werde mich ein bisschen aufregen, so nach der 15. Sitzung. Und dann ist es eigentlich, als erstes läuft es über eigentlich das Musikhör, über reines Melodische. Ich spüre wie so, ah, da kommt jetzt irgendeine so eine Sprachmelodie raus von dieser Person. Das ist wie so das einzige Einten und dann merke ich mal so, okay, ich kann mal so reden wie ein Alain Berset. Und dann kommt aber noch das Zweite eigentlich dazu, um die Figur wirklich lebendig zu machen, braucht sie auch einen Charakter. Und ich meine, es wäre jetzt langweilig, wenn ich einfach nachspielen würde, wie der Alain Berset wirklich ist. Sprich, ich probiere wie eine Karikatur eigentlich aus ihm zu machen, halt gewisse Charaktereigenschaften extrem zu verstärken und andere zurückzunehmen. Das ist eigentlich, finde ich, fast die grösste Arbeit, weil die geht es so um Figurenzeichnung. Und ich muss eigentlich näher bei der Realität bleiben, dass die Leute immer noch erkennen, aber gleich so weit weggehen, dass es lustig wird. Und dann, wenn ich das habe, den Charakter, dann schaue ich noch ein bisschen, ob ich die Ticks, die ich so in den Videos bei ihnen aufgeschnappt habe, ob ich die auf eine richtige Art bringe. Manchmal haben die Bundesräte halt auch plötzlich ähnliche Ticks. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht einfach dann den gleichen Vocal Coach haben. Und dann merke ich, also gut, gebe ich glaube, der Tick, der passt besser zum Berset und der Tick passt besser zum Parmalat. Und ja, und dann, wenn ich das beieinander habe, dann fängt der grosse Fun an, nämlich zu sagen, hey, ich will eine Geschichte erzählen. Und das Tolle ist, jetzt habe ich einfach 7 Leute, wo ich kann, ja, die Geschichte in die Geschichte einbauen und es irgendwie spannender machen, um eben über den Umgang von der Schweiz mit der Corona-Krise zum Beispiel zu reden.
Du hast vorhin gesprochen über die neue Freiheit, die du jetzt ein bisschen genießt, dadurch, dass du deine Clips machst, dein eigenes Programm machst. Du hast dich auch ein bisschen von dieser Live-Branche im letzten Jahr unabhängig gemacht, indem du zum Beispiel deine Gute-Nacht-Show online für Abonnenten anbietest über den Online-Kanal Patreon. Du bist nicht der einzige Schweizer Kabarettist, der das macht. Auch Hazel Brugger zum Beispiel vermarktet ihre Podcasts und andere Formate über Patreon. Also ein Bezahlmodell, ähnlich wie das bei Netflix oder Sky oder was auch immer der Fall ist, dass deine Fans, deine Follower den Content, den du produzierst, exklusiv schauen können. War das aus der Not geboren oder erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu?
Ja, es ist halt letztes Jahr, wo dann gegen Ende Jahr nochmal alles zusammengekehrt ist mit Live-Auftritt oder wo das absehbar war, habe ich wie nochmal ein Effort gemacht und gerade ein paar Shows aufs Mal aufzeichnet. Und ich meine, also die Gute-Nacht-Show ist eigentlich eine Show, ich habe ein Pult auf der Bühne und ein Bett und ich lade 3 Gäste ein, zum Reden auf meine Bettkante und je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt, gehe ich mit einem meiner Gäste nachher noch unter die Bettdecke weiterreden und die Gesprächssituation ist einfach einzigartig, weil das halt sonst nie vorkommt, dass man im Liegen redet vor Publikum. Es führt zu viel intimeren Talks und sie sind aber trotzdem witzig und ich hoffe auch immer inspirierend für die Leute. Und ich habe angefangen, einfach, weil das eine Show ist, die auch mit wenig Zuschauerinnen und Zuschauern funktioniert, die Sachen auch aufzunehmen, Clips zusammenstellen und gefunden, okay, weil wir halt nur 50 Leute haben, die wir das jetzt zeigen dürfen, hey, lass uns doch das noch rausspielen, dass es mehr Leute könnt sehen und Freude haben daran. Und um die Produktion zu zahlen, was halt eben mit Kamera und allem ja, halt aufwendig sind, ich fand, ach, komm, lass uns schauen, ob man kann eben so ein Abo halt machen auf patreon.com/michaelelsender. Ich kenne die Plattform vor allem von Podcasts aus den USA, wo ich ganz viel höre. Und dort ist es extrem etabliert. Also dort kennt jeder Patreon und es ist mega klar, dass du x verschiedene Künstlerinnen und Künstler oder Podcaster im Abo hast und denen folgst. Und ich hoffe, dass man das auch ein bisschen in die Schweiz reinbringen kann, um wie auch den Leuten auch zu vermitteln, hey, hört, wir machen gerne Kultur, wir können nicht anders als kreativ sein, wir machen das einfach aus Passion, nicht wie es jemand sagt, sondern einfach wie wir das wollen machen, aber Kultur ist halt nicht einfach gratis, Kultur hat einen Wert.
Ja, ist enorm spannend. Die USA ist da ja in einer ganz anderen Situation, auch was die Kulturförderung angeht und auch dieses ganze Mäzenatentum und dieses Patron-Dasein ist ja in Europa viel weniger entwickelt. Aber ich finde es enorm spannend, dass man da quasi einen direkten Link herstellen kann zwischen den Produzenten, den Künstlern und ihrem Publikum, ohne die Ebene, die wir ja repräsentieren, die Veranstalter und den Live-Event.
USA. Also ich freue mich total, ja, wenn ihr wieder aufmacht, gell? Also,
natürlich, schon
klar. Wenn ich kann wählen, dann finde ich, hey, sofort ins Theater, weil dort für das schlägt Herz.
Glaubst du denn, dass das trotzdem weitergehen wird? Also ist das eine, glaubst du, dass das jetzt eine Geschichte ist, die temporär ist, bis wir einfach dieses ganze C-Thema, was du ja nicht beim Namen nennen wolltest, überstanden
The
haben?
C-Word.
The C-Word, genau. Oder glaubst du, dass das wirklich, dass da wirklich eine Zukunft, eine eigenständige Zukunft drinsteckt in diesen Modellen?
Also ich würde sagen, Kultur im Internet ist sicher ein Teil von der Zukunft. Also es wird nach wie vor ganz viele Menschen geben, die ins Theater kommen wollen und das sich live anschauen wollen. Aber es wird auch ganz viele Leute geben, die finden, quasi, sie möchten gerne Kultur online konsumieren, weil sie halt eh schon dort hängen, auf TikTok oder auf Instagram oder auf YouTube und dann finden, ich wechsle jetzt halt noch über zu Patreon oder zu einem anderen Anbieter, weil es ja dann eigentlich auch so ist, dass man, wenn es jetzt verrissen schifft, kann man daheim bleiben und man kann auch mehrere Veranstaltungen an einem Abend eigentlich besuchen. Und ich finde, da will man bereit sein dafür. Also es wird beides natürlich vorkommen, aber ich glaube schon, dass es jetzt auch nochmal die ganze C-Zeit eigentlich natürlich, wie alle sagen, beschleunigt hat, den Weg Richtung digitale Kultur.
Vorhin hast du schon über die USA gesprochen. Kommen wir noch ganz kurz zu deinem Programm, darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Jetzt hat ein US-Präsident, wir haben einen neuen US-Präsidenten seit einer Woche, der in seinem Wahlkampf gesagt hat, Facts matter. Vor 4 Jahren etwa wurde dann dieser Kellyanne Conway, der Medienbeauftragten vom Weißen Haus, wurde ja dieser Begriff von den alternativen Fakten, Alternative Facts, geschaffen. Und die Fake News Media, die da Donald Trump immer wieder beschwört hat, die sind auch in unseren Wortschatz, in unsere Begrifflichkeit übergegangen. War das für dich ein so der Startschuss für diesen Begriff Fake Me Happy, für dieses Programm Fake Me Happy, oder ging es einfach generell um Wahrheit und Kunstfiguren oder Künstlichkeit in unserem eigenen Leben? Also war es eher der politische Aspekt oder eher der persönliche?
Es hat schon mit dem politischen angefangen, also mit Fake News, wo ich zuerst gefunden habe, das finde ich ein spannendes Thema, und dann habe ich ein bisschen mehr davon recherchiert und gesehen, der Begriff Fake News ist eigentlich zum ersten Mal im 17. Jahrhundert auftaucht, also ist eigentlich etwas Uraltes. Und je mehr ich dort hineingeschafft habe, desto mehr habe ich einfach gesehen, das sind Themen, die mich gerade mega faszinieren. Oder? Also, man sagt Verschwörungstheorien. Oder? Wie ist Demokratie möglich, wenn man sich als Gesellschaft jetzt nicht mehr darauf einigen kann, was wahr ist? Das ist etwas, was mich fasziniert hat. Und dann habe ich gefunden, ich will es noch mehr wie auch quasi in unseren Alltag hineinnehmen, um zu zeigen, hey, wie sind wir eigentlich drauf, wie gehen wir um mit Wahrheit und Lüge. Es gibt häufige Situationen, wo wir finden, wir brauchen jetzt eine Notlüge, um zu sagen, hey, ich muss weiter, ich habe noch einen Termin.
Notlügen sind das Schmiermittel unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Ganz genau. Also wie auch, es braucht zum Teil Lügen, damit wir überhaupt miteinander funktionieren können. Es braucht zum Teil auch Lügen in der Politik, wo der Moritz Leuenberger schon mal in einem längeren Gespräch mit mir darüber geredet hat, dass er manchmal auch als Bundesrat sogar hat müssen quasi von sich aus, wie er gesagt hat, lügen, um etwas durchzubringen, weil er gemerkt hat, hey, es wäre gut für unsere Gesellschaft, wenn das durchkommt, aber wenn alle schon die Worte wissen, dann wird es sicher nicht durchkommen. Solche Sachen und natürlich auch bei uns im Alltag, oder? Ich meine, wenn wir Fotos auf Instagram draufstellen, ich scroll dann so durch und denke so, wow, krass, das sind alle so ein geiles Leben. Obwohl ich natürlich weiss, dass alle nur ihre schönsten Momente fotografieren und noch in x Filter drüber reinhauen. Aber trotzdem denke ich so, hey krass, was die für ein tolles Leben haben. Also wir sind uns die ganze Zeit selber so ein bisschen etwas auch am Vorlügen über Social Media, aber schlussendlich eben auch, was ich das Gefühl, ganz sagen wir, intim und persönlich, wenn es um unsere Lebensgeschichte geht. Oder wir schauen dann so zurück auf unser Leben und finden dann irgendwie so, hey, irgendwie macht alles Sinn, oder? Weißt du, ich bin jetzt an dem Ort, weil ja, es sieht dann immer so ein bisschen geplant aus, was man alles gemacht hat. Und man tut gewisse Events grösser machen in seinem Leben und andere kleiner und lügt sich so eigentlich seine eigene Lebensgeschichte zusammen. Und dabei ist eigentlich alles Zufall.
Mhm. Ja, ist enorm spannend, dass das ja eigentlich, man hat eigentlich diese politische Dimension, wo man sagt, warum können die sich eigentlich nicht einigen darauf, was denn wirklich jetzt geschehen ist? Also, und andererseits ist es ja wirklich im persönlichen Bereich genau so, dass man ja sich vielleicht vieles einfach zurechtmalt. So, und das ist wahrscheinlich auch eine ganz menschliche Eigenschaft. Aber sprich doch noch zu ein paar Highlights von deinem Programm. Was sind denn so die, wen können wir denn erleben, wenn wir wieder zu Promi-Parodien kommen? Wer kommt denn da vor? Was passiert dort in dem Programm?
Also natürlich eben einerseits, wir sehen den Gesamtbundesrat in einer riesigen, monströsen Sitzung. Dann stecke ich auch ein paar Promis in ein Hammam und schaue, wie sie miteinander interagieren, wenn sie jetzt halt für die Blut in einem Hammam hocken. Das ist doch der funny Teil. Dann rede ich bei Fake Me Happy natürlich über das grosse Thema Political Correctness, wie wir mit dem umgehen sollen. Ich rede darüber, wie unser Parteiensystem eigentlich funktioniert. Probiere, wie so ein bisschen aufzuzeigen, wie es vielleicht in Zukunft könnte funktionieren. Hey, was mache ich? Ich mache ein Interview mit Gott, wo ich ihm allerhand Sachen vorwerfe, die er angeblich verbockt hat. Also ja, ich rede viel über Politik, aber jetzt nicht, sagen wir, so krass auch noch mit Fakten unterfüttert, wie ich das jetzt bei meinen satirischen Erklärclips online mache, sondern eben auch auf, sagen wir, auf verspieltere Art auf der Bühne.
Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir hätten ja, das ist ein Grund, warum wir den heutigen Podcast machen, wir hätten ja eigentlich diese Woche dich bei uns zu Gast gehabt. Jetzt ist es so, dass wir einen Termin gefunden haben im Frühjahr 2022. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, aber wir freuen uns sehr. Wie gehst du damit um? Das Programm steht, also du hast ja in Zug Premiere gehabt im September. Es ändert sich aber trotzdem um uns herum vieles. Passt du das Programm punktuell an oder ist es für dich so, das ist jetzt quasi ein Zeitdokument vom Sommer 2019, das steht so?
Nein, also das ist bei meinem Programm eigentlich immer so, es gibt eine Premiere und nachher von Vorstellung zu Vorstellung arbeite ich an diesem Programm weiter. Also quasi, wenn ich nach einem Auftritt im Zug auf dem Heimweg bin, dann überlege ich mir, ja, wie stehe ich noch zu diesen Nummern, sind die noch aktuell, was hat die gut funktioniert, was nicht. Ich lese am Morgen etwas in der Zeitung und merke, ah, das müssen wir eigentlich auch noch einbauen. Und meine Technik-Crew sagt amig, wenn ich immer so nach vielleicht so zwei Jahren auf Tournee sage, hey, jetzt spielen wir das Programm schon wieder. Ich habe das Gefühl, ich mache immer das Gleiche. Dann sagen sie amig, komm, schau, ich habe ein Video gemacht von der Premiere, schau dir mal an, du spielst momentan ein komplett anderes Programm wie an der Premiere. Du merkst es einfach nicht, wie sich es die ganze Zeit verändert, wie so ganz, ganz kleine Schritte sind, wie es immer wieder neu wird. Also, es ist eigentlich wie ein Programm und ich würde jetzt mal sagen, erfinden uns auf der Tournee immer wieder neu. Und ich glaube, wenn man es in der Premiere gesehen hat und dann ein Jahr später, zwei Jahre später, drei Jahre später, was manchmal Freunde von mir machen, dann sagen sie, eigentlich ist es absurd, dass es in einem Programm immer den gleichen Titel gibt, weil es eigentlich immer anders ist.
Ja, das ist doch schön, dadurch bleibt es lebendig. Sprechen wir noch ganz kurz über eins deiner anderen Herzensprojekte, auch eine eigenständige Verlängerung von so Formaten, wie es auch bei Late Update der Fall war, nämlich die Abstimmungsvideos, die du machst in letzter Zeit. Du hast bei YouTube deinen eigenen Kanal und du machst immer vor wichtigen eidgenössischen Abstimmungen so Pro- und Contra-Videos. Wie kam es dazu?
Eigentlich vor ganz vielen Jahren habe ich einfach gefunden, wenn ich Zeitung lese, manchmal finde ich so, hey, eine Debatte läuft jetzt mega verquer ab oder seltsam. Und warum kommen quasi in meinen Augen stumpfsinnigsten Argumente zu einer Abstimmungsvorlage am meisten Aufmerksamkeit über und andere, die ich eigentlich finde, die wirklich relevant werden, werden gar nicht diskutiert. Und dann habe ich gefunden, hey, ich will etwas sagen, ich will etwas machen. Es ist wie so ein bisschen Politikwissenschaftlerherz, das so natürlich dafür schlägt. Und das ist wie so das eine gewesen, das Mitteilungsbedürfnis, um gewisse Fakten nochmal anders darzustellen. Auf der anderen Seite habe ich gespürt, wenn ich in Partys bin, dass mega viele Leute sich überhaupt nicht für Politik interessieren, wo ich wie merke, oder wo zu einem grossen Teil kann nachvollziehen, weil es halt einfach mega häufig, einfach mega langweilig präsentiert wird, oder? Dann hast du die ewig langen, hölzigen Reden im Nationalrat und dann hast du die ewig langen Sätze in der Zeitung dazu und dann irgendeine Sendung wie eine Arena, wo sich alle ins Wort fallen und denkst, okay, und warum soll man sich jetzt interessieren? Ich verstehe es, warum nicht? Und ich fand, hey, man müsste eigentlich, es gibt doch sicher einen Weg, dass man Politik so kann darstellen, dass es eben wieder lustvoll ist und dass es einem interessiert. Und für das, was ich wie gemerkt habe, ist quasi so ein Videoclip, so ein satirischer Erklärclip, wie die beste Methode. Weil ich kann einerseits Fakten bringen, Jokes bringen und ich kann aber alles halt mit dem Mittel vom Film machen. Also ich muss nicht auf einer Bühne stehen und eine Minute noch etwas erklären, sondern ich kann es mit kurzen Einspielfilmen, Videosnippets, lustigen Quotes von Politikern unterfüttern und durch das ja, wird es einfach unterhaltsamer, geniessbarer und ja, vielleicht sagen wir so wie so einen, ein überspitzt formulierten, so ein wie ein Kindergeburtstag, wo man schlussendlich eigentlich vielleicht gleich kann über relevante Themen reden, aber halt auf eine gefreute und verspielte Art.
Ja, es ist wirklich in der Tat, es ist benutzerfreundliche und auch jugendnahe politische Meinungsbildung. Was mich fasziniert daran, wir hören gleich einen Einspieler, ist, dass es dir wirklich gelingt, im Grunde das Ziel, was auch die Abstimmungsbüchlein ja haben, es gibt das Argument der Befürworter und es gibt das Argument der Gegenseite. Diese Argumente werden aufgeführt. Es gelingt dir, das wirklich nicht trocken zu machen, nicht einfach dadurch, dass man ein 20-seitiges Abstimmungsbüchlein in jeden Briefkasten legt, sondern indem du einfach die Pro- und Kontra-Argumente aufführst. Und ich glaube wirklich, dass das eine Chance ist, eine Generation auch zu erreichen, die eben nicht die Arena schaut und die schon gar nicht die Abstimmungsbüchlein liest. Wir hören gerade selbst kurz rein. Und zwar geht es da um die Initiative zum Verhüllungsverbot, ein wirklich kontrovers und dialektisch diskutiertes Thema. Und da hören wir einen kurzen Clip.
Die ganze NICAP-Debatte läuft bei uns extrem emotional ab. Und ich glaube darum, weil es tätschen zwei Ansichten frontal aufeinander. Die einen sagen, in den letzten Jahrzehnten haben immer mehr muslimische Staaten die Scharia eingeführt und damit eine extrem radikale Auslegung vom Koran zum Gesetz gemacht. Zum Beispiel in Kabul, dort ist schon länger nicht mehr so cool. In den 60er Jahren, dort sind Frauen in Kabul noch so unterwegs gewesen. Die Vertreter vom politischen Islam, ein grosser Teil davon gehören zu der Muslimbruderschaft, die Männer, die zwingen in den letzten Jahren immer mehr Frauen in ganz vielen Ländern dazu, einen Nikab anzulegen. Sie wollen, dass die Leute glauben, dass der Körper von Frauen eine Quelle von Scham und Sünde ist. Und sie wollen, dass sich ihr Frauenbild auch zu Europa verbreitet. Darum ist der Fall klar. Das ist das Patriarchat in seiner schlimmsten Form. Lass uns ein klares Zeichen setzen. In der Schweiz haben wir Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Für das Frauenstimmrecht, für gleiche Löhne, dafür haben viele über Jahrzehnte gekämpft oder kämpfen immer noch dafür. Wir wollen die Fortschritte nicht aufgeben. Darum dürfen Frauen in der Schweiz nicht mit einem Nikab verhüllt umeinander laufen. Weil die Schweiz ist ein freies Land. Aber eben, das kann man auch anders sehen. Auf der anderen Seite sagen die Leute nämlich, wir sind eine liberale und freie Gesellschaft. Unser Grundsatz ist, jede und jeder soll möglichst so leben dürfen, wie er oder sie will. Und zwar, solange er oder sie anderen nicht schadet. Wir wollen uns bei jedem neuen Gesetz überlegen, braucht es das wirklich? Oder schränken wir damit die Freiheit von vielen Leuten unnötig ein? Außerdem, wenn die Schweiz sagt, hey Frauen, ihr dürft euch nicht verhüllen, dann sind wir für die Frauen ja eigentlich nicht besser mit dem ständigen Vorschriften machen wie der politische Islam. Darum ist der Fall klar. Wir schreiben sicher keiner Frau vor, welche Kleider sie anlegen und welche sie nicht anlegen. Das wäre ja absurd. Das soll jede Person selber entscheiden, weil
die Schweiz ist ein freies Land.
Und du hast es gemerkt, oder?
Der Michi
hat eine neue Frisur. Nein, irgendwie haben beide Seiten recht.
That just makes no fucking sense.
Doch, weil beide Seiten setzen sich ein für Selbstbestimmung und für Menschenrechte. Nur, und da kommt jetzt die grosse Frage. Die grosse Frage, die beide Seiten total anders beantwortet, haben wir einen freien Willen?
Freiheit, Selbstbestimmung, die Themen, die gerade eben in dem Video von deinem Abstimmungsvideo zum Verhüllungsverbot kamen, ist eigentlich ein gutes Stichwort für deine aktuellen Projekte. Du hast es selber gesagt, das ist eine große, große Autonomie, die du verspürst. Wie geht's weiter? Was sind die künftigen Projekte? Was kommt in Zukunft von Michael Elsener?
Also ich freue mich in erster Linie, wohl bald auf Schaffhausen zu kommen und Fake Me Happy zu spielen. In welcher Tournee-Version dann auch immer, dass das gerade ist, das Programm. Dann würde ich sicher weiterhin meine Gute-Nacht-Show machen, weiterhin meine Erklärvideos. Ich bin momentan auch dran, auch etwas Längerem am Schreiben. Eher so richtig Longform-Theater, wo ich jetzt auch merke, mega viel Zeit, um das zu machen. Ja, das wird vielleicht etwas sein. Und sonst merke ich, ja, investiere ich einfach gerade so, wie sage ich, in mich und in mein Team, wo ich finde, hey, wir können jetzt die Zeit wie auch brauchen, um besser zu werden in ganz vielen Sachen, die wir dann, ja, dann in Zukunft wieder können brauchen können, wenn wir dann wieder hoffentlich so viel Auftritt haben, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben für persönliche Weiterbildung.
Gut, vielen Dank, Michael. Wir sind auf jeden Fall gespannt, nicht nur auf deinen Auftritt bei uns dann im Frühjahr 2022, sondern auch auf neue und zukünftige Projekte. Wir schließen unseren Talk ab mit einem kleinen Spiel, das wir auch mit jedem unserer Gäste machen, das Zitat der Woche.
Zitat der Woche.
Unser heutiges Zitat stammt aus einem ganz bekannten und beliebten Theaterstück. Und es zeigt, du hast vorhin selbst gesagt, Fake News, dieser Begriff, den gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert. Es zeigt, dass Notlügen, Verstellungen nicht unbedingt nur eine Stilblüte unserer Gegenwart sind. Das Zitat lautet, das Böse liegt im Aufsehen, das es macht, im Lärmen, das die Welt darüber schlägt. Die Sünde im Geheim ist keine Sünde. Das Böse liegt im Aufsehen, das es macht, im Lärmen, das die Welt darüber schlägt. Die Sünde im Geheim ist keine Sünde. Jetzt stammt dieses Zitat aus William Shakespeares Richard III., aus Molières Tartuffe oder aus Johann Nepomuk Nestroys Der böse Geist Lumpazi Vagabundus. Was meinst du?
Richard III habe ich gesehen, da mag ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass das drin wäre. Zwischen den anderen zwei, ich würde zwischen Molière und Nestroy hin und her schwanken. Vielleicht kann man noch etwas, wenn es okay übersetzt ist, sagen wir vom Französischen, wäre Méchant, Guy, so die Relativsätze. Ich würde sagen, es ist etwas sehr französisch, so mit dem «que» und «schaffen». Ich würde sagen, die Sünde, le péché, sehr französisch, Molière. Ich würde auf Molière tippen.
Vollkommen richtig. Sehr gut und so differenziert und sprachwissenschaftlich, linguistisch tiefgreifend hat noch nie jemand eine solche Frage beantwortet. Also herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst 2 Auftritte im Stadttheater Schaffhausen, yes, im Februar 2022.
Du weißt nicht, was mir der Gewinn bedeutet.
Ja, ich hoffe, dass das eine sehr schöne Geschichte wird.
Ich habe jetzt gerade das Jahr 2 Auftritte im Stadttheater Schaffhausen verloren. Also, mega, mega Zufall.
Ja.
Also wirklich mega zugeschnitten auf mich, der Preis.
Genau, sehr gut. Also vielen Dank, Michael. Erstklassig hast du diese Frage beantwortet. Zum Abschluss hören wir nochmals einen Auszug aus deinem letzten Programm, aus Mediengeil. Diesmal ist es keine Parodie einer bekannten Persönlichkeit, sondern es ist eine der vielen skurrilen Figuren, die durch deine Abende so geistern. So ein ganz bescheidener junger Mann mit einem Protestsong, der lautet Wie heißt die Figur?
Ruby de la Pluie, mein Singer-Songwriter, der extrem schüch ist und eine Musikkarriere will starten. Es ist super, dass wir jetzt gerade wie am Ende sind vom Podcast, weil es hat vorher gerade an der Haustür geläutet. Optimales Timing.
ist gutes Timing. Also wir hören Ruby, sag doch nochmal, wie er heißt.
Ruby de la Pluie.
Genau, den bescheidenen kleinen Singer-Songwriter aus Michael Elseners Mediengeil mit seinem Protestsong. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf der Drehbühne im Stadttheater Schaffhausen.
Ein Eckli sieht ein Würmli vor sich zablen in der Tour. Doch kurz bevor er zuschnappt, sieht er grad noch die Angelschnur und denkt sich, egal wenn ich kein's Neuni hab, ich glaub, da hätt's ein Hocke dran. Der Kevin das mit Mann und Frau wird wissen unbedingt. Und sein Papi zu ihm sagt, dass der Storch einem Kinder bringt. Da denkt er, mein Papi kommt ja gar nicht raus. Im Internet sieht's anders aus. Ihr meinet für den Elsener Sieger folgen Therapie und er drum geheilt könnt sie von seiner schweren Schizophrenie. Den weiss ich, der Michi, der ist nicht bei sich, weil er jetzt grad meint, er sei mich. Wahrscheinlich findet ihr die Refrain penetrant. Und wenn ich euch vorschlage, dass wir das jetzt singen miteinander, denke ich, ich sing doch so einen Gugus nicht. In so Babysprache, das wär ja blöd. Und jetzt singen wirklich alle miteinander. Alle singen die Melodie. Ich glaub, das könnte ein Ohrwurm sein. Gell, ihr wollt mit mir singen da. Das kann doch noch li lüter gehen. Auch wenn ich aufhör singe dir. Und auch noch wenn ich disloziere. Ihr habt ja voll den ewig drin. Und singet auch noch, wenn ich weg bin.
Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.